ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Und mein heutiger Gast ist hier, weil wir über die Pressefreiheit sprechen wollen, weil in Hamburg die Woche der Pressefreiheit ist. Und wenn es jemanden gibt, der über alle Facetten der Arbeit als Journalist sprechen kann, dann ist es mein heutiger Gast, der ganz, ganz früh angefangen hat als Zeitungsredakteur in seiner alten Heimat Vaihingen und dann eigentlich eine Bilderbuchkarriere durchlaufen hat, für die Heilbronner Stimme gearbeitet hat, für den SDR, dann relativ schnell zum Fernsehen gekommen ist, dann als Reporter gearbeitet hat in Südafrika und in Kairo. Ich kürze das jetzt ab, weil die Geschichte sonst zu lang ist, sonst ist der Podcast zu Ende, bevor wir ins Gespräch gekommen sind.
Ja.
Und dann ist er 2000, wenn ich das richtig erinnere, zum NDR gekommen, wo er in der Zwischenzeit nicht nur Chefredakteur ist, sondern auch stellvertretender Programmleiter und jetzt Chefredakteur Fernsehen. Muss es ja heißen.
Das war ich mal, aber in,
also bist du das nicht mehr?
In der digitalen Welt bin ich jetzt natürlich ein crossmedialer Chefredakteur. Also ich bin auch zuständig für Radio und Online und Social.
Also bist du bist du einfach Chefredakteur.
Jo.
Das ist doch gut. Andreas Zichowitz ist da. Andreas, schön, dass das geklappt hat.
Ja.
Ich habe das eben gerade schon zur Begrüßung gesagt. Du kommst direkt aus Berlin, wo du dich mit chinesischen Journalisten auch getroffen hast.
Genau. Ich war den ganzen Tag zusammen, da darf man nicht drüber reden, weil sonst würden die auch nie kommen, um mit uns zu sprechen, mit deutschen Journalisten, mit chinesischen Journalisten. Und morgen auch das deutsch-chinesische Medienforum zum 15. Mal schon. Und da tauschen wir uns aus über die Frage, ob wir aneinander vorbeireden, ob wir uns verstehen, warum die einen Medien so ticken und die anderen so. Wie arbeiten die mit KI? Was machen wir? Und da lernt man auch mal immer mal wieder was ganz Überraschendes kennen. Also habe schon im letzten Jahr gesehen, dass die Zeitungen dort alle im Netz mit Avataren arbeiten. Also so 12-mal Lars Heider.
Mhm.
Und wenn Lars Heider keine Zeit hat, die Kolumne zu schreiben, dann schreibt das die KI aus deinen Erzählungen. Und dann wird das über die Avatare überall hin verbreitet. Ich fände das eigentlich ganz schick für dich. Aber also Woche der Pressefreiheit, naja, China liegt halt auf Platz 177 von knapp über 180, also da ist nichts mit Pressefreiheit.
Und wir
setzen im Moment die meisten Journalisten weltweit in Haft sogar.
Und wie offen sind dann die chinesischen Kollegen, über das zu sprechen, wie sie arbeiten und unter welchen Bedingungen? Also du sagst, eigentlich sagen sie erstmal, das bleibt ja alles unter uns, aber wie offen sind sie?
Das hat sich über die Jahre verändert. Also das begann... Ich erzähle das gerne, als Helmut Schmidt mal zu dieser Konferenz kam, dann sind die praktisch alle auf die Knie gefallen, den haben sie wirklich verehrt, haben ihm zugehört und gelauscht. Dann ging der Kopf nach rechts, da saß der Parteisekretär und der hat geantwortet. Und dann kam über die Jahre rund um Olympia 2008, also der Kanal wurde etwas breiter und wir konnten sehr viel, wir haben sogar über investigativen Journalismus gesprochen, haben die als Geschäftsfeld entdeckt, wenn man so über Skandale, Umwelt oder Babynahrung, dann kaufen die Leute die Zeitung eher jetzt als ihr altes Abo. Und inzwischen ist er aber wieder sehr eng. Und wir können über journalistische Fragen sprechen. Wir sprechen natürlich auch über Gesellschaftspolitik, politische Fragen, jetzt Krieg, wie kommt man in der globalen Ordnung weiter etc. Aber da kommt in der Regel das, was die Partei aufgeschrieben hat.
Woche der Pressefreiheit und da habe ich immer so ein, ich will nicht sagen, ein schlechtes Gefühl, wäre zu viel gesagt. Ich hatte mal ein Erlebnis bei einem Journalistenkongress, wo dann auch in die Frage in den Raum gestellt wurden, alle Journalisten, was ist eure größte Sorge? Und dann wurden die deutschen Journalisten ganz aufgeregt und sagen, das Internet, was passiert, ist schon ein bisschen her, was passiert mit dem Internet, sind unsere Arbeitsplätze noch sicher in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren? Und während sich die Deutschen die Köpfe heiß redeten darüber, meldete sich ganz ruhig jemand im Hintergrund und sagte, ich bin so und so aus Russland. Meine größte Sorge ist, dass ich morgen noch lebe. Ein Journalist aus Russland, so dass ich immer so ein ungutes Gefühl habe, über Pressefreiheit in Deutschland zu sprechen, weil man muss ja sagen, an sich ist diese Pressefreiheit, du widersprichst mir jetzt vielleicht auch, in Deutschland ja nicht bedroht. Also die Presse in Deutschland ist frei. Wir kriegen nach wie vor weder von Peter Tschentscher noch von Angela Merkel noch von früher noch von Olaf Scholz irgendwelche Anweisungen, was wir wie zu tun haben. Oder sehe ich das zu positiv?
Nee, da hat einer ja gesagt. Ja. Also natürlich gibt es auch in Deutschland Probleme, aber die spielen sich auf einem Niveau ab, wo wir vom Gesetzgeber verlangen, dass es das Auskunftsgesetz endlich mal verabschiedet wird, sodass man bei Behörden also Auskunft wirklich auch einklagen kann. Oder wenn es um Whistleblower geht, also Menschen, die aus Unternehmen oder Behörden irgendwelche Dinge verraten, die dann als Quelle geschützt werden sollen. Da gibt's halt ein EU-Gesetz, aber Deutschland hat es noch nicht umgesetzt. Da werden sie jetzt zum ersten Mal ordentlich richtig Strafe zahlen müssen, also zweistellige Millionen etc. Also in dem Bereich gibt es das. Und dann haben wir es halt mit Phänomenen zu tun, die es in Ländern gibt, wo es Geld locker sitzt, Slap-Klagen oder andere Dinge. Also man geht einfach schon mal gegen die Journalisten vor, damit die überhaupt nicht berichten. Und zwar mit einer echt fetten Forderung etc. Und da knicken dann halt schon viele ein. Also solche Geschichten gibt es. Natürlich gibt es auch Bedrohung, also auch im NDR-Sendegebiet. Die Kollegen haben mir ein paar DIN A4-Blätter hier vollgeschrieben, was eben so passiert in Greifswald.
Was passiert da zum Beispiel?
Jetzt in den letzten Monaten 7 Mal sind da Pflastersteine und andere Steine reingeworfen worden.
Ins Landesfunkhaus?
Ja, ins Landesfunkhaus. Menschen sind vermummt, erschienen am Fenster, haben die symbolisch bespuckt etc. Reifen werden zerstochen, Leute werden auf Demonstrationen angegangen. Das gab es jetzt früher nicht. Aber sag mal, das bedroht Journalisten dann tatsächlich schon. Und die Frage ist, ne, wie frei können sie dann weiter ihren Beruf ausüben? Aber ich möchte das wirklich, also das sind Fragestellungen, die kann man auch angehen. Aber natürlich ist es in allen anderen Ländern, Deutschland ist auf Platz 10 im Ranking. Mhm. Es geht besser, Skandinavien, das sind die ersten Länder. Aber natürlich ist es in den meisten Ländern der Welt einfach so, als Journalist lebst du ein gefährliches Leben. Du kannst vielleicht bei der Recherche umkommen. Wenn du unliebsam berichterstattest, landest du im Gefängnis, Folter, du verschwindest. In Ägypten sind die Gefängnisse also unterm Erdboden. Da kommt durch das Gitter Sonne rein und da bist du dann halt mal die nächsten 20 Jahre. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und das ist das Schöne übrigens auch in der Woche der Pressefreiheit, dass ja viele Journalisten, die ins Exil gehen mussten, also die es geschafft haben, zu fliehen, ob aus Belarus, Russland oder anderen Ländern, dass die hier in Hamburg, ich sage mal, eine Heimat gefunden haben und sich austauschen können und dass auch geguckt wird, wie können die sich eigentlich finanzieren, wie können die denn jetzt hier wirtschaftlich überleben, was können die denn machen und sich austauschen. So, und das ist auch ein Aspekt der Woche der Pressefreiheit, der geht manchmal so ein bisschen unter, aber ja, da ist es natürlich überall viel schlimmer.
Und du sagst, das hat es früher so nicht gegeben, die Wahrheit ist aber, der junge Andreas Zichowitz war Volontär, hat über Bauern geschrieben.
Landwirte geschrieben.
Okay, da geht's schon los. Landwirte geschrieben. Und diese Landwirte standen dann mit Mistgabel, mit Heugabeln vor deinem Auto, 7, 8, und wollten mit dir reden.
Ja, die wollten
in den 80er Jahren
die noch mit mir reden. Ja, ich hatte typischer Anfängerfehler, also Volontär. Ich ging zu meinem R5. Und da standen die tatsächlich, wirklich mit Mistgabeln und haben die so auf dem Boden auch einmal aufstampfen lassen und die waren nicht begeistert von dem, was ich über sie geschrieben hatte. Ich fand, dass hingegen ich auf ihrer Seite gewesen sei. Also das ging so eine Kreisbauernversammlung und da sitzen dann oben Politiker der Parteien, unten sitzen die Landwirte. Ich habe es beschrieben, wie sie kommen vom Feld, aus dem Stall etc. Die müssen sich da anhören, was da für sie nicht getan wird, sage ich jetzt mal. Und das habe ich so beschrieben. Und die Landwirte haben sich dann aber darüber beschwert, dass ich geschrieben habe, Erde an den Schuhen noch von der Feldarbeit, Schwielen an den Händen, weil die arbeiten den ganzen Tag etc. Das hat denen nicht gefallen. Das hatte ich leider falsch eingeschätzt. Und das konnte ich denen aber noch im Gespräch erklären. So, also ich durfte wegfahren. Und ich wurde auch nicht verprügelt, obwohl es eine Weile so aussah. Und ich wurde auch bei den nächsten Versammlungen in so Turnhallen ordentlich ausgepfiffen. Aber irgendwie hatten sie dann auch ein bisschen Respekt, dass ich wieder vorbeigekommen bin. Und das war so. Und ich glaube, heute wird es nicht so gut abgehen. Nicht wegen der Landwirte, sondern heute ist es andere. Auf Demonstrationen werden wir ganz anders angehen. Es wird gar nicht gefragt, was du hier machst, willst Berichte, sondern du wirst gleich angeschrien oder weggeschubst. Und ja, bei uns haben sie entweder ein Aufnahmegerät mit oder eine Kamera. Wir sind halt auch leicht erkennbar.
Habt ihr immer das NDR-Logo irgendwo drauf? Oder ist es jetzt schon so, dass man sagt, okay, sicherheitshalber machen wir das Logo gar nicht mehr?
Du meinst auf dem Mikrofon?
Auf dem Mikrofon, auf der Kamera, nein. auf dem das, Transporter, mit dem ihr da hinfahrt?
Ja, das machen wir. Also, das würde auch nichts nutzen. Also die Leute fragen dich dann, wo kommst du denn her? Und dann wissen sie es auch. Und ich finde das auch, also verstecken finde ich auch nicht gut. Umgekehrt können bei uns Kolleginnen und Kollegen Kurse machen, wie man in solchen Situationen mit sowas umgeht. Also mit Anfeindungen, Selbstverteidigung, auch, was mache ich denn eigentlich, wenn so eine Demo außer Kontrolle gerät? Ne? Und ich rede jetzt nicht nur von Querdenker und anderen Demos, auch von AfD-Demos und so weiter, hatten wir hier bei G20 auch von der anderen Seite. Mhm. Ja, muss man jetzt auch immer sagen.
Ist eine andere Qualität tatsächlich. Ich erinnere mich, früher war das so, es haben eigentlich nur Menschen diese Kurse gemacht, die zum Beispiel in Kriegsgebiete gingen. Ja. Das heißt, die mussten vorbereitet werden
heute auf den
Einsatz in Kriegsgebieten. Dass man das in Deutschland mal sowas Ähnliches machen würde, hätte man nicht für möglich gehalten. Aber ich kenne das von meinen Kollegen aus Thüringen auch, die tatsächlich auch diese Selbstbehauptungskurse haben und wo tatsächlich dann auch Sicherheitskräfte mit denen auf Recherche gehen oder zu Demonstrationen. Setzt ihr auch Sicherheitskräfte ein, also außerhalb der NDR-Gebäude?
Also wenn ich jetzt wüsste, dass da eine Demonstration angesagt ist, bei der man davon ausgehen muss, dass es gefährlich wird für die Kolleginnen und Kollegen, das ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass da jemand mitkommt und im Notfall dazwischen steht. So, das gibt's schon, jetzt nicht so häufig und in Relation zu dem, was im Ausland passiert, ist das natürlich lächerlich. Aber wir waren ja bei den Gefährdungen der Pressefreiheit, ne? Und die sind außer denen, die ich aufgezählt habe, natürlich, also sehe ich die woanders. Nämlich dann, wenn bei uns Pressefreiheit nicht mehr als existenzielles Recht begriffen wird in der Gesellschaft. Also wenn es gar nicht mehr klar ist, dass eine freie Gesellschaft freie Presse braucht und dass man die Meinung sagen darf etc. und sich auch eine Meinung bilden kann und das dazu führt, dass die Gesellschaft überhaupt miteinander ins Gespräch kommt. Und wenn das nicht mehr wertgeschätzt wird, dann ist es viel schwieriger. Das ist das eine. Das andere ist, Pressevielfalt ist in Gefahr und damit ist Meinungsvielfalt vielleicht auch in Gefahr. Und am Ende auch da, wie informiert sich dann eine Gesellschaft? Und ich nehme eben im Ausland wahr, du und ich, wir sind nicht mehr mit unseren Medien die sogenannten Gatekeeper, also die sozusagen der Gesellschaft die Informationen wirklich liefern können, sondern die wenden sich ab an andere Medien, wenden sich Influencern zu, die auch eingekauft werden von Unternehmen, von Staaten, um dann schön darüber zu berichten für viel Geld. Und zwar alles unkritisch. Und wie gesagt, keiner kommt dahinter, dass die eigentlich bezahlt sind. Also da findet viel statt. Plus all der Gefahren, alle diese Gefahren, die jetzt im Internet kommen, und denen sind wir ausgesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob das viele Leute wissen. Doppelgänger-Geschichte, also dass aus Russland ganze Fabriken wirklich eingesetzt wurden, um Doppelseiten von bekannten Medien zum Beispiel ins Netz zu bringen und mit Fake News zu befüllen. Und das hat halt diesen Effekt, Spiegel, Süddeutsche und andere. Nicht nur steht da lauter falsches Zeug drin, sondern damit wird auch das Vertrauen in diese Medien ja kaputt gemacht, ne, wenn ich da drauf reingefallen bin. So, und das sind eigentlich die Gefahren, die uns eher drohen.
Und fangen wir mal, das sind viele Punkte, die du genannt hast, fangen wir mal mit dem einen an, mit der Vielfalt. Du hast es gesagt, Medien verschwinden. Wir haben es in Hamburg jetzt erlebt, wenn man sich mal anguckt, was in den vergangenen Jahren so still und heimlich verschwunden ist. Es gab früher einen Hamburg-Teil der Welt, den gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch einzelne Berichterstattungen aus Hamburg. Es gab einen Hamburg-Teil der Bild-Zeitung, eine große Bild-Zeitungsredaktion, die gibt es nicht mehr. Es gab die Hamburger Morgenpost, die in Print zumindest nicht mehr täglich erscheint, sondern nur noch wöchentlich und die Redaktion auch verringert hat. Die Zeit Hamburg ist mal ambitioniert gestartet mit einem eigenen Hamburg-Teil. Der ist jetzt in Print nur noch alle 4 Wochen, soweit ich weiß. Und so könnte man diese Liste beliebig fortsetzen. Und dann denkt man so auf einmal, wenn man mal guckt, wer noch stabil hier ist, dann stehen wir beide hier, der NDR und das Hamburger Abendblatt. Wobei natürlich
du sitzt.
Ich sitze, wobei weil ich sonst so viel größer wäre als du. Nein, wobei natürlich der Unterschied derjenige ist, diesen Teil der Bedrohung, die wirtschaftliche Unabhängigkeit, um die wir tatsächlich ja kämpfen müssen als Abendblatt, im wenigstens das, und dafür neiden wir euch natürlich manchmal, fällt bei euch weg. Ihr habt dieses Problem nicht. Ihr wisst, die wirtschaftliche Zukunft des NDR ist mehr oder weniger gesichert. Ihr müsst euch keine Gedanken machen.
Hast du mal in deiner Zeitung gelesen, wie es um uns steht?
Nein, ja, ich weiß, aber ihr müsst euch mehr oder weniger keine Gedanken machen, ja, ob es euch in 10, 20 oder 30 oder doch. Also und mir wird oft die Frage gestellt.
Ende Oktober, wissen wir mehr.
Ja, mir wird oft die Frage gestellt, gibt es das Hamburger Abendblatt in 10 Jahren noch? Und ich sage ja. So, aber die Frage stellt sich doch bei euch nicht allen Ernstes, weil es sei denn, das ganze System würde aufgelöst.
Das kann ja sein. Also wir haben Parteien im Spektrum, die sind auch demokratisch gewählt worden, die kündigen das ja an. Mhm. Also wenn wir in der Regierung sind oder mitkommt, dann ist mit euch Schluss. Also wörtlich. So. Und das kann man jetzt sagen, das ist alles nicht so ernst, aber in anderen Ländern ist das passiert, und zwar bei unseren Nachbarstaaten. Polen zum Beispiel, wurde der gesamte öffentliche rechtliche Rundfunk einfach mal abgeschafft, ausgewechselt und von der Partei wieder hochgezogen. Also das hast du wirklich, oder Ungarn, das hast du auch in Europa, das liegt nicht so weit weg, genau, Italien. So, und das nehme ich schon als Gefahr wahr. Aber solange es uns geben wird, werden wir halt die besondere Verpflichtung, die sich daraus ergibt, eben gerade für Meinungsvielfalt etc. zu sorgen, die werden wir auch wahrnehmen. Mhm. Übrigens, das Problem stellt sich für mich nicht in Hamburg. In Hamburg kannst du so viel machen, immer noch. Aber geh doch mal nach Schwerin oder geh doch mal nach Neubrandenburg oder geh doch mal irgendwo hin in den Ländern im Osten und versuche da mal zu gucken, wo deine Zeitung noch ist im Briefkasten. Oder haben die Leute ein Digitalabo? Nee, gar nicht. Mhm. Nichts ist dort mehr. Und das ist eigentlich eher eine Herausforderung. Und warum die Verlage an der Stelle sparen, das kannst du mir ja erklären.
Na, vor allem ist ja die Frage, wie schlimm ist es für euch, dass sozusagen die Konkurrenten, die Wettbewerber auch tatsächlich nach und nach in der Fläche verschwinden, aber auch in den Städten. Ne, es ist ja immer schon so, es war hier in Hamburg, ich erinnere das noch, ein großer Konkurrenzkampf zwischen Bild, Welt, Morgenpost, Taz, NDR, was auch immer, Hamburger Abendblatt natürlich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Journalisten versucht haben, besser zu sein als die anderen und noch mehr rauszukriegen. Das führte dann im Zweifel, war die Idee, zu einer besseren Berichterstattung. Wenn aber plötzlich nur noch zwei oder einer nur noch da ist, ist es ja auch für diejenigen, die bleiben, keine gute Situation.
Nee, kein Wettbewerb ist nie gut. So, weder in der Wirtschaft noch bei uns um Informationen. Aber das halte ich jetzt nicht für eine Gefährdung der Pressefreiheit. Das ist eine Gefahr für die Meinungsvielfalt möglicherweise.
Das ist was für die Vielfalt. Also freie Presse heißt doch auch vielfältige Presse, weil stellen wir uns vor, stellen wir uns eine Situation vor, wo es jetzt nur noch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gäbe. Das wird nicht passieren. Aber stellen wir uns das vor, das wäre für niemanden gut, weil man natürlich immer den Eindruck hätte, es gibt ja nur die eine Stimme und kann ich mich noch irgendwo anders informieren? Und dann ist natürlich immer, wenn es nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gäbe, das Gefühl, na, eine gewisse Staatsnähe gibt's halt doch. Kann es das Gefühl geben, zumindest bei Leuten.
Ja, das ist eine dystopische Idee.
Naja, du hast es gerade
aus meiner Sicht,
wenn es
nur
gesagt,
noch den gibt.
Ja, aber also, du hast es gerade gesagt, zum Beispiel nehmen wir Mecklenburg-Vorpommern, so in der Fläche verschwinden ganz viele Tageszeitungen auf einmal.
Ja. Also da ist es schwer, an Informationen ranzukommen. Genau. Und das ist sicherlich eine Grundfrage für die Gesellschaft. Wie wird sichergestellt, dass jeder in der Gesellschaft an Informationen kommen kann? Wer informiert eigentlich die Gesellschaft? Also das ist ja auch schwerer geworden für alle, die das vorhaben. Ne? Die sind früher halt nur zu uns gekommen. Jetzt gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten. Die müssen auch gar nicht mehr unbedingt zu uns kommen. Die können selber senden. Also so ist ja das Wort entstanden. Wir waren Broadcaster. Also wirklich breit aufgestellt, und überall gibt es jetzt lauter so kleine Narrowcaster. Also Leute, die auf Instagram Reels machen, die streamen etc. Und die unter Umständen eine ganz große Bedeutung kriegen können. Und dadurch entsteht ein Wettbewerb, der ist aber jetzt gar nicht im Sinn inhaltlich irgendwie, und der ist auch nicht reguliert. Also da ist überhaupt nicht klar, ob jemand unabhängig ist oder ob er es aus wirtschaftlichem Interesse macht etc. So, und das halte ich eher für eine große Gefahr. Aber wenn wir eine Medienkonzentration hätten, bei der Regionales und Lokales verschwindet, wäre das für Deutschland nicht gut.
Wäre nicht gut.
Wäre nicht gut.
Und du sagst ganz, da sind Leute, die auch selber senden können. Und viele dieser Leute sind ja auch zum Beispiel Politiker oder Unternehmen. Und da mache ich die interessante Erfahrung, ich bin gespannt, wie das bei dir ist, wenn man da mit Politikern so spricht und an Tagen, wo es um den 75 Jahre Grundgesetz geht, dann wird immer, und die Pressefreiheit, und das ist das Wichtigste, und da müssen wir für kämpfen, ohne eine freie Presse gibt es keine Demokratie und so weiter. Und wenn dann Medien verschwinden, erlebe ich die gleichen Politiker, die entweder gar nichts sagen oder sogar still und heimlich sich, also gar nicht so heimlich sich freuen. Ein gutes Beispiel, wir erinnern uns an die Diskussion um Gruner und Jahr in Hamburg, wo dann auch am Anfang oft gesagt wurde, auch aus dem Senat, also Gruner und Jahr, da müssen wir alles dafür tun, müssen wir kämpfen und so. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ist es bei dir auch so? Also ich erlebe es in Hintergrundgesprächen mit Politikern, die sagen, ja, dann gibt's halt irgendwie die Medien nicht mehr, ist ja für uns eigentlich auch ganz gut, dann nervt ihr uns nicht, dann stellt ihr nicht irgendwelche Anfragen, dann müssen wir euch nicht irgendwelche Interviews geben. Ich habe mit dem Ministerpräsidenten schon darüber diskutiert, die gesagt haben, warum muss ich ihnen ein Interview geben? Das nervt mich. Und dann kommen sie und dann wollen sie mich noch fotografieren und dann suchen sie immer so furchtbare Bilder von mir aus und so, warum kann ich denn so...
Warum also, seid ihr auch so?
Weil, nee, weiß ich, aber ich meine ernsthaft, aber was... Also ich erlebe sozusagen die, es gibt die Sonntagsreden in der Politik, ja, und es gibt die Wirklichkeit, die am Montag beginnt, und die sieht zum Teil völlig anders aus als das, was gesagt wird. Also das sind keine Vorkämpfer für Pressefreiheit, weil natürlich wir zum Glück der natürliche Feind ein Stück weit für sie auch sind.
Ach nee, komm.
Wir schon.
Also das bestreite ich jetzt. Feind gibt's schon mal gar nicht in der Kategorie.
Gegner.
Das liegt in der gleichen
Kategorie. Auf jeden Fall sind wir kein, kein Freund.
Ja, das ist ja auch unsere Aufgabe
teilweise. Genau, sag ich ja, genau.
So, genau. Das wissen die aber seit Jahrzehnten. Also damit können die umgehen. Ja, ich finde, darf ich es mal ein bisschen abschichten?
Ja.
Also wenn du sagst, die müssen sich uns nicht mehr stellen etc. Das gab's vor 30, 40 Jahren auch. Da sind wir ihnen hechelnd mit der Kamera und dem Mikrofon weggegangen. Und dann sagte der Bundeskanzler, ich gebe ihnen kein Interview. Oder der andere Bundeskanzler hat gesagt, ich gebe ihnen keins und wissen Sie, warum? Aus physiognomischen Gründen, weil sie mir nicht gefallen. Also dies gab alles schon früher auch.
Der erste war Helmut Kohl, der zweite war Helmut Schmidt? Oder nee, beides Helmut Kohl?
Gerhard Schröder war der
zweite. Gerhard Schröder hat das gesagt, okay.
Und die, ja, Kohl war der mit dem Wegelager. Und genau, also das gab's alles auch schon. Das ist normales Geschäft. Also Abrieb im Alltag. Mhm. Das können wir ab und das können die auch ab. Der Punkt, also zu bedauern, dass Medien verschwinden, während man für Pressefreiheit etc. am nächsten Tag kämpft, das ist ja gar kein Gegensatz. Also natürlich ist es für Hamburg der Verlust von Gruner und Jahr groß. Aber die verschwinden ja nicht. Die sind sozusagen für den Verlag vom Markt. Aber das verdrängt sich halt woanders hin. Also die Leute informieren sich trotzdem weiter, nur halt nicht mehr bei uns oder beim Stern oder bei Gruner und Jahr etc., weil es die halt nicht mehr gibt. Und das ist ja die große Gefahr. Dann gehen sie halt ins Netz, da wo es nichts kostet. So, und das ist ja inzwischen auch gelernt. Also warum soll ich das nicht machen? Da findet ja viel statt im Netz. Also ne, wir sind auch dabei etc. Und das ersetzt es aber nicht. Also die schließen bei dir nicht ein Digi-Abo ab, weil woanders was eingeht oder weil wir möglicherweise Online-Artikel drin haben, sondern die sind einfach weg und die sind auf Facebook und an anderen Seiten. Und das ist das große Problem. Und denen sagt niemand, wie die mit denen umzugehen haben, mit den Nutzerinnen und Nutzern. Die können mit ihrem Algorithmus machen, was sie wollen. Also wenn Politiker das betrauen, und ich habe es noch keinen gesehen, der jubelt, wenn Medien in der Stadt weg sind, ne?
Sondern weil man das natürlich macht, natürlich, das wäre schön blöd, aber natürlich also, ist
Hamburg war immer stolz auf seine
Zeitungslandschaft. Ja, Hamburg wäre immer stolz auf seine, aber muss man sagen, sie ist ja nicht mehr da. Und wenn du dann teilweise Debatten führst, stellst du ein gewisses, also es ist, ich stelle keine übergroße Traurigkeit fest, oder ich stelle auch nicht fest, man versucht was mit der Woche der Pressefreiheit zu machen, da ragt Hamburg ja tatsächlich heraus. Aber dass man tatsächlich was dagegen unternimmt und sich Gedanken, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ne? Nicht, dass ich dafür gewesen wäre, ne? Aber jahrelang hieß es, um die Zustellung von Zeitungen in Gebieten zu fördern, die vielleicht noch mit Glasfaserkabel noch nicht so optimal angeboten sind, gibt es eine Subvention der Bundesregierung für Zeitungsverlage. Da waren immer 140 Millionen Euro für die Zustellung, ne? 140 Millionen Euro im Gespräch, was jetzt auch nicht irre viel ist für die ganzen Hunderten von Zeitungsverlagen. Was war das Erste, was gestrichen wurde, als diese Haushaltsproblematik war? Das ist gar keine Rolle, spielt gar keine Rolle mehr. Und es schämt sich auch keiner dafür. Ich habe neulich mit Philipp Welte gesprochen, das ist ein Vorstand aus dem Burda Verlag.
Ja, habe ich mir angehört.
Und Chef des eines der großen Zeitschriftenverlegerverbandes, der Verband der freien Medien. Der sagt, und der hat ja nur den direkten Kontakt, Originalzitat, es interessiert die Politik, es interessiert in der Politik niemand für die Zukunft der freien Presse. Und das finde ich einen schlimmen Befund und ich muss sagen, ich kann es zum Teil nachvollziehen und klar, warum, wenn du sagst, man kann sich auch anders informieren, das stimmt, man kann sich auch direkt auf der Facebook-Seite oder bei Instagram oder bei TikTok informieren. Nur, das ist natürlich immer...
Das habe ich nicht als gute Alternative.
Nee, natürlich, aber das ist natürlich dann so, dass man dann, hat man die Seite Team Bundeskanzler und der berichtet das Bundeskanzlerteam über den Bundeskanzler und sagt, wie toll er ist. So, und natürlich würde ich mich als Bundeskanzler auch freuen, wenn nur so eine Berichterstattung gemacht würde über mich, aber deshalb meine ich ja, ist es ja gefährlich, dass das so heimlich still und leise verschwindet und es einfach so hingenommen wird von der Politik, die sonst immer sagen, guckt euch Amerika an, wie schlimm es in Amerika ist, wie da sich die Wahlergebnisse auch verändert haben in Gebieten, wo es eben, wir reden ja immer über eine freie Presse, wo es die nicht mehr gibt.
Da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr klein, National Public Radio. Mhm. Und wie du gerade festgestellt hast, ist das auch nicht richtig gut. So, also da kann man mal sehen, was los ist, wenn der öffentlich-rechtliche praktisch nicht da ist in der Fläche. Ne? Dann hast du halt Medien, die einer Partei zuneigen, einer Seite zuneigen. Da kommen wir, glaube ich, hoffentlich nicht hin. Also ich weiß nicht, ob die Politik tatsächlich das so beurteilt, wie du das gerade gesagt hast, ob man die Voraussetzungen für freie Presse ändern muss. Es geht halt nicht mehr um die gedruckte Zeitung.
Das ist klar, darüber reden wir nicht.
Genau. Na, ob die ankommt etc., sondern gibt es andere Möglichkeiten und die muss man auch, glaube ich, gut und ausführlich diskutieren, denn wenn der Staat die freie Presse finanziert, dann hat das auch immer ein Geschmäckle. Das ist jetzt auch keine so richtig gute Idee. Das ist nämlich mit der Unabhängigkeit und der Glaubwürdigkeit vorbei. Also muss man vielleicht über Stiftungsmodelle
nachdenken. Das ist ja auch so, das will ja auch am Ende gar keiner. Also ich kann nur für uns sprechen, dass wir natürlich versuchen, wirtschaftlich unabhängig zu bleiben, weil die wirtschaftliche Unabhängigkeit sichert uns letztendlich auch die Unabhängigkeit. Wären wir von dem Staat abhängig?
Früher hast du doch nicht vom Zeitungsabo gelebt, sondern alle Verlage haben von der Werbung gelebt. Also nicht.
Absolut.
Also ich war Zeitungsvolontär, da hast du völlig richtig, ich habe mal was Gescheites gelernt, genau. Hast du völlig richtig erwähnt. Und je nachdem, wie viel Anzeigen wir hatten, durften wir auch Text daneben stellen. Also gab es wenig Anzeigen, gab es halt nur 4 Seiten Lokaltext und gab es viele, gab es 8. So, also deswegen hat noch keiner sozusagen einen Verlag gegründet, sondern Werbeeinnahmen war das und die brechen euch weg, das hat Welte ja auch gesagt, und die gehen an die paar großen Player, international von Google über etc. So, und da liegt das Problem. Also finde ein ordentliches Finanzierungssystem dafür. Und das sind eben auch die Leute, diese Einnahmen kannst du auch nicht kompensieren. Wobei ich sagen muss, ihr macht das doch ganz klug. Also ihr habt ja auch verstanden, dass wenn das am nächsten Tag in der Zeitung steht, dann haben das auch schon alle gesehen und gehört. Also das funktioniert so nicht mehr richtig, sondern du musst eben Geschichten zum Lesen auch finden, Reportagen etc. Deswegen ist deine Zeitung ja auch eine Lesezeitung geworden.
Aber das ist, aber das,
bei uns, da müssen wir uns alle anpassen.
Ja, bei uns, wir reden, um nicht das falsch verstanden wird, wir reden natürlich gar nicht mehr über Print. Da geht's nicht. Es geht um die Redaktion. Wie kann man es schaffen, eine Redaktion von unabhängigen Journalisten zu finanzieren? Über welchen Weg geht das? Und da finde ich, hat auch der Philipp Welte natürlich einen interessanten Satz gesagt. Und da frage ich mich, ob wir das im Rahmen, wenn wir uns mit Pressefreiheit und Vielfalt beschäftigen, natürlich gucken müssen. Weil tatsächlich, was passiert mit diesen klassischen freien Verlagen? Die sind tatsächlich zwischen zwei großen Blöcken gerade. Das kann man völlig wertfrei beschreiben. Das sind einerseits die Googles dieser Welt und es sind andererseits natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der erstmal, hoffen wir, dass es immer so bleibt, eine gesicherte finanzielle Basis hat, was für viele Verlagen nicht geht. Und ich finde interessant, dass sich zwar die Politik für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk interessiert und auch so ein bisschen für die vermeintliche Regulierung oder irgendwas müsste man mit Google mal machen und so. Aber in der Mitte, wenn das spielt es ja in einer Geschwindigkeit, und da stelle ich fest, boah, da ist jetzt die Empörung in der Politik relativ klein.
Können wir uns ja zusammen vornehmen, dass wir die Politik eher dahin bringen, gegen die großen Konzerne zu sein, die ja alle in den USA setzen und die zukünftig unsere Medieninhalte und den Medienkonsum bestimmen wollen. Das vermisse ich zum Beispiel so. Genau. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass wir eine Verbandslandschaft da mehr käme. Denn das nutzt ja am Ende nichts, wenn wir uns gegenseitig die Leute wegnehmen, sondern wir, da geht das Geld hin. Und da sozusagen wird nach Algorithmus programmiert. Da ist es ja völlig wurscht, wie die Inhalte aussehen. Es ist sogar noch viel schlimmer. Infoinhalte werden auf Instagram runtergerankt. Also sie kommen weiter hinten. Ich hatte neulich eine junge Volontärin, die mir gesagt hat, ja, sie hat jetzt Außenpolitik in ein Schminkvideo reingepackt. Weil sie weiß, Schminkvideos gehen bei Instagram ganz nach oben. Und während sie sich schminkte, hat sie also über den Nahostkrieg erzählt. Damit sie, und das hat auch
ist gefolgt, ja okay, Mittel zum Zweck, genau, sehr
so,
gut.
Ne? Also hätte sie nur sachlich, dann wäre das, so hätte es kein Mensch gemerkt. Das ist doch absurd. Mhm. So. Und da müssen wir ran.
Juli C. hat auch im Rahmen der Woche der Pressefreiheit gesagt, wir haben kein Problem mit der Pressefreiheit, wir haben ein Problem mit der Akzeptanz der Presse. Wobei man natürlich Presse immer sagt, und da habe ich gedacht, da denke ich erst, Mensch, da hat sie recht. Und dann habe ich gedacht, stopp. Und musste mich an Corona erinnern. In dem Moment, als das Virus ausbrach und es losging mit den ersten Lockdowns, ich weiß nicht, was da bei euch passierte, bei uns ist die Seite explodiert.
Ja.
Noch nie sind so viele Leute in so kurzer Zeit auf abendblatt.de gekommen. Und das merken wir immer, bei G20 haben wir es auch gemerkt, immer wenn es darauf ankommt, das Gefühl zu haben, die Informationen, die ich da kriege, die stimmt hoffentlich, da steht einer hinter, den ich sonst dafür verantwortlich machen kann, dann kommen die Leute zu uns, zur Tagesschau, zum Hamburg-Journal, wo auch immer. Das heißt eigentlich, dieses Akzeptanzproblem sehe ich, wenn es zählt, überhaupt nicht. Dann sind die Leute, das ist ja so ein bisschen, da sind die Leute froh, dass es jemanden gibt, wo man sagt, okay, ich war vielleicht lange nicht mehr auf abendblatt.de, aber jetzt, ich glaube, das waren noch immer die, von denen alle gesagt haben, da sind auch noch 160 Leute in der Redaktion, die das auch nachgeprüft haben.
Also, ich hätte Corona trotzdem nicht gern zurück, aber.
Nein, es können ja auch tausend andere Dinge sein, genau.
Wenn man untersucht, wie das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist und in Qualitätsmedien. Mhm. Wird ja immer gesagt, das Vertrauen in die Medien ist gesunken. Es ist ja nur bei Facebook, sozialen Medien etc. Da ist es sehr niedrig. Bei Qualitätszeitungen und bei uns ist es immer noch recht hoch. Also im Moment sind es 2/3, könnte auch mehr sein. Und es waren 75% in der Corona-Zeit. Mhm. Also es war höher als jetzt und es war sehr stark, und da gebe ich dir völlig recht, also wenn es sozusagen zählt, dann suchen die Leute die, also wissen sie schon, wo wir unabhängig berichten können, wo sie die Vielfalt bekommen, auch wenn wir da nicht alles richtig gemacht haben. Ich bin mir aber auch manchmal nicht sicher, ob das nicht einfach auch eine Blasendiskussion ist. Also wenn ich über Land fahre und meine Tochter studiert in Greifswald und eine gute Freundin in Schleswig-Holstein, die diskutieren über sowas nie. Die freuen sich, wenn der NDR irgendwo hinkommt tatsächlich. Und die gucken treu drittes Programm und hören Radio. Und die kämen auch nie auf die Idee, andere Dinge zu machen. Und da ist eine Verbundenheit da, die wir sonst immer in Frage stellen, ob das überhaupt noch so ist. So. Und vermutlich ist unser städtisches Publikum einfach ein bisschen anders drauf. Aber draußen im Land, also jetzt für unseren Bereich, kann ich das nicht wahrnehmen. In Ostdeutschland mag das ganz anders sein. So. Aber ja, also wenn es zählt, kommen die Leute zurück und schalten die Tagesschau ein. Und da kann ich jetzt auch nur beten und hoffen, dass es so bleibt.
Es ist ja ein gutes Zeichen. Du hast gerade Ostdeutschland angesprochen. Ich hatte neulich zu Gast die Historikerin Katja Heuer auf die Frage, warum sind die Wahlen in Ostdeutschland so anders ausgegangen, als sie in Westdeutschland zuletzt ausgegangen sind. Hatte sie eine interessante These, mich interessiert, was du dazu sagst. Sie sagte, naja, die kommt aus Ostdeutschland auch, wir Ostdeutschen haben andere Ansprüche an die Demokratie als ihr Westdeutschen. Uns wurde die Demokratie, als es die DDR noch gab, als die Staatsform verkauft, in der alles gut funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es eben nicht so, dass die Ostdeutschen, sagte sie, zu Hause bleiben und nicht wählen, sondern dann wählen die halt eine Partei, die eben gerade nicht an der Macht ist, und versuchen halt und hoffen dann, dass diese Partei, obwohl sie vielleicht die auch gar nicht so toll finden, hoffe aber dann, dass sozusagen die anderen dieses Signal verstehen. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise, zu sagen, also der Anspruch an die Demokratie ist ein anderer. Das hieße aber natürlich auch im Gegensatz, dass wir lachen immer so, also man neigt dazu zu sagen, oh, was ist denn da in Ostdeutschland los? Und muss ja sagen, boah, die haben Wahlbeteiligung, wo man sagt, ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für eine funktionierende Demokratie, unabhängig davon, was die jetzt gewählt haben. Das kann man doof oder schlecht finden, aber erstmal ist es ja cool, wenn sehr, sehr viele Leute zu einer Wahl gehen und sich damit auseinandersetzen?
Ich bin im Westen groß geworden und bin jetzt, ich fühle mich nicht befugt, über den Osten zu sprechen. Das wird ja gerne gemacht von Westis. Den Erkläransatz finde ich aber gut und ich habe ihn auch gelesen bei Steffen Mau, der Uni in Rostock ist zum Beispiel. Und das halte ich auch für nachvollziehbar, dass die Erfahrung mit Demokratie auch die, so jetzt wo ich es endlich kann und sagen kann, was ich gerne möchte, da erwarte ich auch, dass es so umgesetzt wird. Mhm. So. Und die Schwierigkeit in der Demokratie ist, dass man einen Kompromiss aushandeln muss. Das ist nicht wie in den USA, the winner takes it all hier, sondern man bezieht die anderen mit ein. Es muss ein Kompromiss ausgehandelt werden. Und es ist auch völlig üblich, also ich frage mich, warum das eigentlich immer anders dargestellt wird, dass man sich in einer Dreierkoalition oder Zweierkoalition streitet. Und Streit an sich ist nichts Schlimmes in der Demokratie. Das gehört dazu. Das ist Demokratie. Meinungsvielfalt, dass du eine andere Meinung hast als ich und wir uns drüber austauschen, bedeutet nicht Spaltung zwischen Verlagen und Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Nein, das ist Kern der Demokratie. Wir streiten über etwas, wir haben unterschiedliche Meinungen und am Ende findet man einen Kompromiss, vielleicht auch bei einem anderen Thema. Und dieser Gedanke ist eigentlich verloren gegangen, sondern das ist jetzt Spaltung, die Gesellschaft ist gespalten, ich höre dir nicht mehr zu, der hört dem nicht mehr zu, etc. Und wir müssen wieder zurückkommen und auch als Medien erklären, dass das ganz normal ist in der Demokratie. Man kann halt anderer Meinung sein, das muss man aushalten. Und man muss auch miteinander streiten. Streit ist nichts Schlimmes. Und glaube ich, da haben wir schon eine Aufgabe, dass wir das nochmal klarer machen und dieses Gefühl, ich kann mich in der Demokratie beteiligen, auch wenn es nicht so ausgeht, wie ich es mir selber gewünscht habe. Das muss wieder her.
Dazu kommt noch ein Punkt, dass diese Gesellschaft in den vergangenen Jahren stärker emotionalisiert wurde, als es früher der Fall war. Und natürlich Medien wie der NDR, wie das Hamburger Abend natürlich eigentlich davon leben oder gelebt haben, vermeintlich langweilige Fakten aneinander zu reihen, in der Hoffnung, dass dann jeder diese Fakten sich durchliest und sich ein Bild davon macht. Heute, wie sagte das neulich einer, irgendwie, bevor ich mich jetzt mit Fakten beschäftige, habe ich auch eine starke Meinung. Die Meinung spielt eine viel größere Rolle. Die Emotionen spielen eine viel größere Rolle. Was machen wir damit? Wir sehen, wozu das führt, bei jemandem, den wir beide gut kennen, bei Olaf Scholz, der ja glaubt, dass Emotionen in der Politik nichts zu suchen haben. Und das könnte dazu führen, dass er irgendwann in der Politik nichts mehr zu suchen hat. Weil eben die Leute das Gefühl haben, ich fand einen interessanten Gedanken neulich, dass ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, dass einer sagte: Warum soll ich Olaf Scholz wählen? Er wirkt so, als würde es ihm gar keinen Spaß, als würde es ihm selber gar keinen Spaß machen, Bundeskanzler zu sein. Und da ist ja was, auch da ist was dran. Also, wie gehen wir mit diesem Wunsch nach Emotion und wie gehen wir mit der Emotionalisierung der Debatten um als Medien? Wie geht ihr damit um?
Wie gehen wir damit um? Also, man ist ja schnell in Versuchung, über Politiker das eine oder andere zu sagen. Wenn man deren Tagesabläufe mitkriegt und die Verantwortung, die tragen, kann man schon verstehen, dass es nicht immer Spaß macht. Also da ist wenig Schlaf dabei und eine hohe Verantwortung. Aber du kannst ja, also man hat ja immer den schönen Vergleich jetzt mit den USA, wo Emotionalität praktisch alles ist. Also ich kann wirklich alles raushauen, lügen etc., und Lügen sind nachweisbar falsche Dinge.
Donald Trump hat gesagt, du musst es einfach, das fände ich auch interessant, du musst es einfach nur oft genug wiederholen.
Ja, genau.
Irgendwann glauben es die Leute. Und wenn es die größte Lüge ist, du musst es nur oft genug wiederholen. Und, Wahnsinn, dass jemand sowas sagen kann.
Und was der Mann eben macht, und das ist, also, sag mal, da sind wir nicht gut umgegangen damit. Ganz offen, wir auch nicht. Er hat es selber mal erklärt, er zieht den Sauerstoff aus dem Raum, wenn er kommt. Niemand anderen kann eine Schlagzeile produzieren mehr. Niemand anderer kommt mit ins Gespräch, weil er produziert eine nach der anderen. Es gibt keine Konkurrenz mehr in den Medien und alle sind drauf gesprungen, wir auch. Und die zu lernen, dass man nicht sofort Schnappatmung kriegt, wenn er wieder einen rausgehauen hat, Unmögliches. Also das war ein harter Prozess. Diesmal klappt es besser, aber auch noch nicht hundertprozentig. Also da sieht man sozusagen, was ist. Ich wollte jetzt nur mal das andere Extrembeispiel zu jemand, der den Mund nicht so sehr verzieht, nennen. Und da ist mir jetzt ehrlich gesagt ein nüchterner Kanzler dann doch lieber. Aber Wir merken das schon auch selbst. Also was hat sich über die Jahre in der Berichterstattung für Reporter verändert? Die rein faktische Darstellung in einem Bericht ist für die Leute schon langweilig. Dann hat man angefangen, Beispiele zu suchen. Ich erzähle das jetzt an dieser Familie und an jener Familie. Und natürlich kommen da immer Emotionalitäten. Es geht gar nicht ohne, weil wenn ich das besser nachfühlen kann, dann kriege ich auch die Fakten besser drunter.
Also es ist ja wissenschaftlich,
ohne geht es nicht.
Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Informationen ohne Emotionen quasi nicht aufgenommen werden vom Menschen. Also du musst das eine mit dem anderen verknüpfen. Die Frage ist natürlich nur, wenn du dann irgendwann nur noch Emotionen transportierst oder Menschen das versuchen, ohne Informationen oder die Emotionen zu Informationen werden, vermeintlich Informationen werden, dann wird es schwierig.
Ja, also nur weil du das vorher gesagt hast, also eine Meinung darf jeder haben, ne? Also nur ein Recht auf eigene Fakten, das gibt's nicht. Also es gibt einfach Fakten. Und in unserer Auftaktveranstaltung jetzt gestern zur Woche der Pressefreiheit hat Maya Göbel auch nochmal klar gemacht. Und übrigens bei der Wissenschaft, bei der Naturwissenschaft, da gibt's erst recht keine eigenen Fakten. Da kannst du auch nichts deuten, da ist es einfach nachgewiesen. Punkt, Schluss. Und so ist es.
Wobei das Interessante bei Wissenschaft ja ist, dann findet ein Wissenschaftler was raus. Und das, was passiert dann sofort? Alle anderen, oder viele andere Wissenschaftler versuchen, darauf aufzubauen oder ihn zu widerlegen. Auch das ist ja ganz normal, weil man hat immer das Gefühl, man müsste einen endgültigen Fakt präsentieren und man muss ja ganz ehrlich sagen, auch in der Wissenschaft gibt es endgültige Fakten nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie früher, als ich noch viel Sport gemacht habe, war Muskelkater, war früher immer ein Zeichen, dann hast du richtig gut trainiert und so. Und zwischendurch weiß man, es sind kleine Mikroverletzungen des Muskels und wahrscheinlich hat man in der Zwischenzeit, Spinat war früher ganz gesund und irgendwann hat einer festgestellt, da ist eine Kommastelle verrutscht und ist gar nicht so gesund und so weiter. Also,
ja, aber wissenschaftlicher Diskurs, das gehört ja dazu, also davon lebt ja eine Uni, dass du argumentierst, deswegen musst du ja auch deine Arbeit verteidigen und dann kommen andere Argumente etc., aber die sind ja Faktenbasis. Da wird ja jetzt niemand sagen, ja, weil du jetzt irgendwie so was Komisches anhast und gestern habe ich dich gesehen am Gyrosstand. Oder hast du, also kein Wunder, ne? Da kommt man eben nicht mit Quatsch an, sondern da kann man halt nur mit Fakten bestehen. Also das ist typisch in der Wissenschaft. Und natürlich ist das nie zu Ende, sonst wären wir auch am Ende unserer Entwicklung angelangt.
Wir sind fast am Ende des Podcasts anbelangt und jetzt will ich dir noch drei Fragen stellen, weil ich glaube, wir beide haben eins gemeinsam. Wir haben einmal eine Wahl richtig vorhergesagt und ansonsten immer falsch gelegen. Also die Wahl war die, glaube ich, bei der Bundestagswahl. Da hast du und ich gesagt, der Olaf Scholz könnte diese Wahl gewinnen. Ja. Jetzt drei Fragen. Harris oder Trump? Es ist alles nicht einfach, was jetzt kommt. Eine ist vielleicht einfach, aber Harris oder Trump?
Ich glaube,
Einschätzung.
Ich glaube, es wird ganz eng. Also es geht ja nachher nach Wahlmännern.
Klar.
Und da kann es ja sehr knapp werden. Und im Moment ist es bei den Swing States verteilt. Also kommt es ein bisschen so auf die Stimmzahl an. Pennsylvania 20, Wisconsin, Michigan 10. Ne? Also ich habe aber nicht so ein richtig gutes Gefühl im Moment. Also ich würde sagen, Trump könnte es tatsächlich schaffen. Es wird aber knapper als beim letzten Mal.
Okay, also halten wir mal fest, Trump.
Könnte es schaffen.
Hamburger Bürgerschaftswahl, das ist einfach.
Darf ich noch einen Satz sagen? Die Leute denken oft, jetzt gibt's wieder diese Umfrage, da liegt der von oder der von, das ist ja in den USA völlig wurscht.
Völlig
nationale wurscht. Umfragen, ganz egal.
Ja.
Es geht nur um die wenigen Swing States und da sind wir in dem Bereich 45, 46, 47. Das kann kein Mensch sagen, ob das so hinhaut. Allein sozusagen die Fehlstatistik, das sind 3%, ne? Ist schon wieder dabei. Ne? Also insofern, das ist jetzt bald, haben schon ganz viele gewählt. Also
Briefwahl, genau.
Ja, Briefwahl ist schon der Käse gegessen und wird knapp.
Hamburg. Ist ja wir können ja alle stolz sagen, die wichtigste Landtagswahl 2025, auch die einzige, aber.
Also da kann ich keine Vorhersage machen, weil ich werde die ja moderieren müssen und jeder Politiker, der wird ja vorher sagen, aber für sie ist ja wohl schon gelaufen, ne?
Okay, das kannst
Nein,
du, okay.
Kann ich nicht.
Wie macht ihr das?
Werden wir vermutlich nicht die Konstellation so eng haben wie beim letzten.
Wie werdet ihr das machen bei der Bürgerschaftswahl? Macht man dann ein Triel, Quartel oder, weil man weiß ja, es gibt den Peter Tschentscher, den amtierenden Bürgermeister, dann gibt es die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank als Spitzenkandidatin, dann gibt es Dennis Thering, den Spitzenkandidaten der CDU, die beiden gleich aufliegen und danach kommt FDP weiß man nicht. Christian Lindner meint, er wird alles geben, aber ob das reicht, weiß ich nicht. Dann kommt die Linken, die in Hamburg ganz stark sind, einstellig stark. Dann kommt die AfD, die wahrscheinlich in Hamburg auch zweistellig sein wird. Also gibt es ein Triell oder ladet ihr alle gleichzeitig ein? Steht das schon fest?
Nee, das ist zu früh. Also wir sind ja jetzt, das klingt jetzt so nah dran, ne? Aber wir haben noch nicht mal eine Umfragewelle von Infratest gehabt. Da kommen wir, würde ich mal sagen, so Ende November. Mhm. Dann kann man ja überhaupt mal abschätzen, wieso. Also für uns ist das immer wichtig, weil im Vorfeld der Wahl und an der Wahl haben wir den müssen wir die juristische relative Chancengleichheit herstellen. Okay. Also je größer die Partei, desto eher und je kleiner muss aber auch eine Chance haben. So. Okay. Und dann wird immer das Wahlkonzept ausgetüftelt. Und da ist dann die Frage, wie steht's da? Also wer hat eigentlich Chancen, MP zu werden tatsächlich? Und das muss man wirklich gut begründen können, weil sonst ist juristisch die Tür auf für alle da zu klagen. Und das möchte man vermeiden. Und das ist uns also in meiner Amtszeit auch gelungen. Und da müssen die ja auch alle wollen. Also ist ja jetzt...
Das stimmt.
Könnt ihr jetzt nicht anrufen und sagen, morgen findet übrigens... Nee, müssen ja auch alle wollen.
Merz oder Scholz?
Hattest du nicht drei Fragen gesagt und die waren schon durch?
Nee, die erste war USA, die zweite war Hamburg und die dritte ist natürlich... Die dritte Wahl jetzt innerhalb des nächsten 12 Monate ist ja dann die Bundestagswahl. Man glaubt es kaum. Also...
Ja, das ist... Du, das wissen wir ja noch nicht, ob das im September oder im März stattfinden wird. Aber in dem Moment, wo das beschlossen wird oder eben passiert, weil bricht auseinander, ist das ein komplett neues Spiel. Mhm. Und das, was wir jetzt so, die Leute sind sauer auf die und die mögen die nicht mehr, das ist dann weg. Dann, das beginnt von vorn.
Okay.
Und dann vergleicht man nur noch Scholz mit Merz. Oder vielleicht auch mit dem, was die Partei noch mitbringt. Und da würde ich sagen, wird es, wenn die SPD es mit dem Kanzler klug anstellt, werden sie mindestens mehr Zuspruch generieren können, als man ihnen jetzt so zuschreibt.
Das ist
ein ganz neues Spiel. Also,
genau.
Da kann ich ja ganz andere Dinge erklären und habe vielleicht möglicherweise auch ganz andere Optionen. Es ist allein schon deshalb anders als beim letzten Mal, weil es für Grün wahrscheinlich nicht so gut laufen wird. Aber das ist... kommen andere mit ins Spiel. Also das ist so, das beginnt völlig neu.
Und das ist auch das, worauf
Scholz...
Das ist
halt eine Wahl.
Das ist das auch, glaube ich, worauf Scholz setzt, ne? Dass er sagt, in dem Moment, wo dann die Zeit der Ampel so oder so abgelaufen ist, ich glaube fest daran, dass es in den nächsten Jahres erst sein wird, dass die Ampel vorher nicht mehr zerbrechen wird. Und zwar deshalb, weil alle Experten seit 3 Jahren nur davon reden, wann die Ampel zerbricht. Und sie gibt es ja immer noch. Aber darauf setzt Olaf Scholz tatsächlich, ne?
Ja, das ich habe in Hamburg schon Ampeln erlebt, die haben nicht funktioniert, der Verkehr lief trotzdem.
Ein schöner. Lieber Andreas, ich danke dir recht herzlich. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.